Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Zulassungszahlen von Elektroautos steigen erfreulich an. Aber was geschieht eigentlich am Ende der Nutzungsdauer mit den Lithium-Ionen-Batterien? Bereits seit über 10 Jahren forschen und entwickeln in Deutschland Unternehmen und wissenschaftliche Institutionen intensiv am Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Entsprechende industrielle Prozesse sind auch bereits realisiert. Doch nach wie vor gibt es auch Innovations- und Optimierungspotenziale. Wie sehen diese aus? Und wird das Batterierecycling zum Problem der Elektromobilität oder entsteht da eher eine neue Boombranche? Das verrät uns heute Professor Dr. Achim Kampka, Leiter des Lehrstuhls Production Engineering of E-Mobility bei der RWTH Aachen. Hallo, Herr Dr. Kampka.
Guten Tag, ich freue mich.
Ja, Sie befassen sich ja schon seit längerem mit diesem Thema. Wo stehen wir denn aktuell beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterien?
Ja, wie so oft in Deutschland ist es ein Thema, was auch viel diskutiert wird, ne? Aber nicht ausreichend viel passiert. Also es gibt viele kleinere Unternehmen mittlerweile, die sich damit beschäftigen. Mhm. Einige Ausgründungen aus Universitäten, aber auch bis zu den großen, den sogenannten OEMs, den Automobilern, fängt man jetzt auch an, massiv sich damit zu beschäftigen. Die Recycler haben so ein Stück weit noch eine abwartende Haltung, aber auch da kommt jetzt langsam Bewegung rein, sodass die Recycling-Kapazitäten ausgebaut werden können. Mhm. Aber es ist alles noch so ein bisschen träge. Man merkt aber jetzt, dass durch Rückrufaktionen dann vielleicht auch schon etwas deutlich schneller passiert und auch passieren muss. Und langsam kommt dann doch Bewegung rein.
Okay. Ja, wofür, mal ganz naiv gefragt, brauchen wir denn überhaupt das Recycling von Batterien?
Die Frage ist, was soll sonst mit den alten Batterien passieren? Ne? Ja. Also Gegenfrage. Wir wollen ja Prozesse schließen, Kreislaufwirtschaft haben. Immer wenn ich was aus dem Boden raushole, hat es ja prinzipiell, egal wie gut ich es mache, ist negative Auswirkungen auf die Umwelt und auch oft in den sozialen Bereichen. Deshalb macht es höchstgradig Sinn, zu versuchen, möglichst viel von den Rohstoffen aus den Batterien, aus den gebrauchten Batterien am Ende des Lebenszyklus wieder rauszuholen und das halt möglichst nachhaltig.
Nachhaltig ist wichtig, natürlich. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, viele auch die Vorstellung, wenn so ein Auto kaputt ist, dann muss man die Batterie gleich recyceln. Ist das denn eigentlich so?
Also wenn die Batterie wirklich kaputt ist, dann schon. Mhm. Aber wenn sie eben nicht defekt ist, sondern nur von der Performance her zum Beispiel, wie viel Energie kann ich noch speichern, wenn das unter einem bestimmten Wert, man redet da so von 80% geht, dann sollte es aus dem Fahrzeug raus, weil ich dann eben nicht mehr die Reichweiten hinbekomme, die ich mir wünsche oder die mir versprochen worden sind. Und dann ist die Batterie natürlich noch nutzbar. Mhm. Da redet man von Second Life, also von einem zweiten Leben, was die Batterie dann vielleicht im Stationären bekommen soll. Viel wird man zukünftig durch Reparatur von Batterien machen, um den ersten Lebenszyklus zu verlängern. Aber dieser Second Use kann dann nochmal die doppelte Zeit eigentlich sein. Wenn man von 8 bis 10 Jahren im Fahrzeug spricht, kann man, wenn man es gut macht, nochmal eine ähnliche Größenordnung für ein zweites Leben hinbekommen. Natürlich wird da viel über Geschäftsmodelle diskutiert und ob sich das rechnet oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass man da kluge und gute Anwendungen findet. Zeigt sich jetzt auch immer mehr. Und erst dann würde es zu einem Recycling kommen.
Sie haben gerade die Geschäftsmodelle angesprochen. Die gelten natürlich auch nicht nur für Second Life oder Refresh, sondern auch natürlich fürs Recycling. Ist das wirtschaftlich sinnvoll, diesen Energieaufwand auch natürlich und die Arbeit reinzustecken in die Batterien?
Also klare Antwort, derzeit nein, perspektivisch ja.
Okay.
Derzeit ist es so, aufgrund der geringen Mengen, die zurückfließen, sind es noch keine hochskalierten Prozesse, so dass ja auch der Zustand entsteht, dass ich bezahlen muss, wenn ich eine Batterie abgebe nach Kilogramm. Und es ist mit Sicherheit jetzt dadurch nicht wirtschaftlich abbildbar. Wenn man aber sich anschaut und die Prozesse entwickelt und das mal simuliert mit größeren Mengen, dann sind wir sehr zuversichtlich, dass das tatsächlich ein sinnvolles Geschäftsmodell ist, sowohl von der Energiebilanz als auch von dem kommerziellen. Kann man dann da gewinnbringend mit arbeiten. Man muss aber in große Volumen rein.
Ja, Sie haben gerade eben angedeutet, viele haben ja die Vorstellung, dass sobald so ein paar Elektroautos auf der Straße rumfahren, auch gleich sehr, sehr viele Batterien recycelt werden müssen. Das ist so wahrscheinlich im Moment noch nicht der Fall.
auch wenn viele Scooter irgendwie recycelt werden müssen, vielleicht von den Batterien und auch die E-Fahrräder da einen Beitrag leisten. Wie sieht es denn jetzt gerade aktuell aus mit dem Verhältnis von tatsächlich zu recycelnden Batterien und den Kapazitäten, das zu bewerkstelligen?
Im Augenblick ist das eher homöopathisch, was da noch zurückkommt, wenn man einen industriellen Maßstab anlegt. Ja, es gibt aber ja Vorgaben, die auch von der EU kommen in der Gesetzgebung. Das heißt, auch heute schon ist ja jeder verpflichtet, der in Verkehr bringt, dass er auch zurücknimmt und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt. Ja, mhm. Und das ist eigentlich der wichtige Block. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier festhalten würden, Recycling wollen wir nicht oder finden wir irgendwie nicht gut, dann würde das zu irgendwie Strafzahlungen, anderen Sanktionen gegen die Hersteller oder Inverkehrbringer schlussendlich halt kommen. Das heißt, es führt, und das ist auch gut so aus meiner Sicht, keinen Weg dran vorbei, dass man eben die Systeme aufbaut. Und das läuft ja bei Batterien grundsätzlich auch schon. Annahmestellen, also es muss sichergestellt werden, dass ich mit vernünftigem Aufwand meine Batterie wieder loswerde. Mhm. Ja, und das ist eigentlich auch sichergestellt.
Bis wann rechnet man dann wirklich mit der großen Welle?
Ja, gibt's ja einmal zwei Zahlen. Das eine ist, wenn die ersten in Verkehr gebracht worden, rechnet man natürlich, fallen welche aus über den Lebenszyklus, aber der große Schwung dann irgendwo 8 bis 10 Jahre. Mhm. Ne? Und dann müssen wir als zweites ja noch mit in Betracht ziehen, dass wir ja auch von der Fahrzeuganzahl bisher in einem kleinen Prozentbereich sind, was Anteil an Gesamtfahrzeug halt angeht. Also auch da wird wahrscheinlich dann so eine große Welle in 10, 12, 14 Jahren schlussendlich halt kommen. Mhm. Wobei ich das ja eben schon gesagt habe, durch Rückrufaktionen, durch solche Themen läuft es halt vorher schon an.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Batterien recycelt werden müssen, wie viel Prozent des Rohstoffs kann man denn überhaupt in der Regel zurückgewinnen?
Ja, es hängt von den Prozessen ab. Man spricht aktuell so, dass man so in der Größenordnung 75% recyceln kann, dass das auch ein sinnvoller Wert ist. Hängt natürlich auch, wie ich mixe, wie ich in die Demontage halt reingehe, kann ich Sorten reintrennen. Mhm. Aber das ist so eine Größenordnung, zu der man kommen kann. Hängt dann auch noch wieder von den Unterstoffen an. Welche Materialien sind es denn? Ist es das Silizium oder ist es irgendwo Nickel oder Kobalt? Mhm. Da habe ich natürlich etwas andere Quoten jeweils. Aber so rund, wenn ich Volumen nehme oder Kilogramm Gewicht, bin ich irgendwo in dieser Größenordnung 75%.
Das ist der aktuelle Stand, diese 75%.
Ja.
Okay. Und Sie haben es gerade angesprochen, das hängt eben auch davon ab, welche Methode man verwendet, also wie die Batterien aufbereitet werden fürs Recycling. Welche verschiedenen Methoden gibt es da im Moment?
Also grundsätzlich fangen die alle ähnlich an, ne? Dass ich mal reingehe und erstmal ich gehe in eine Deaktivierung rein, ne? Dass mir das Ding nicht um die Ohren fliegt, habe dann eine thermische Vorbehandlung, Plastik, Halogene, irgendwas loszuwerden. Mhm. Dann habe ich normalerweise so eine mechanische Behandlung, Schreddern auf Deutsch gesagt, gehe dann nochmal in so Trennprozesse rein. Und dann habe ich die großen Unterschiede in der Pyrometallurgie, die ich entweder anwende, oder Hydrometallurgie. Ne? Mhm. Und die haben halt je nachdem, um welche Materialien es geht, unterschiedliche Größenordnung. Pyrometallurgie ist im Kern die Rückgewinnung von Metallen mit einer derzeit Recycling-Effizienz, also ja, Größenordnung 30%, ne? Mhm. Wo ich so reingehe.
Pyro, ich habe mal Griechisch gehabt, das hat was mit Feuer zu tun und thermisch ja auch. Das heißt, bei diesen Methoden wird ja Wärme verwendet. Ist das nicht eigentlich, wenn man nachhaltig sein will, ein Haken an der ganzen Geschichte?
Ja, ich muss immer abwägen, wenn ich jetzt nachher mehr Energie reinstecke, um zu recyceln, als ich Rohstoffe gewinne, dann passt die Bilanz natürlich nicht mehr. Aber wenn ich jetzt Großserienprozesse aufziehe, ist da auch die CO2-Bilanz sinnvoll. Das heißt, recyceltes Material ist von der Umweltbilanz, CO2-Bilanz sinnvoller, als neu abzubauen.
Mhm. Also soweit ich das verstanden habe, in meiner Beschäftigung mit dem Recycling gibt es da den wesentlichen Unterschied, korrigieren Sie mich gerne, ob zuerst sozusagen mechanisch geschreddert wird und vielleicht sogar auf chemische Weise Stoffe wiedergewonnen werden oder ob erst sehr stark erhitzt wird, was dann hohen Energieaufwand betrifft. Ist das so der grobe Unterschied?
Ja, genau, es ist richtig und hängt so ein bisschen davon ab, wie ich eben gesagt habe, was für einen Schwerpunkt man setzt. Ob man jetzt eher Metalle oder eher Silizium zurückgewinnen will, ne, oder eher das Graphit oder Kupfer über Auslaugen das Graphit halt rausziehen will. Ne? Mhm. Genau, also so entscheidet man so ein bisschen, was möchte ich mehr zurückgewinnen. Ne?
Ich meine, da hängt es natürlich maßgeblich auch davon ab, wie die Batterien hergestellt werden und welche Stoffe da überhaupt drin sind. Gibt es da auch dann den entsprechenden Kurzschluss oder die Verbindung zwischen der Herstellindustrie und der Recyclingen?
Grundsätzlich schon, aber das ist natürlich eins der Kernprobleme, dass da sehr viel im Fluss auch gerade ist, ne? Was für Materialien verbaut werden. Und was auch zukünftig verbaut wird, ne? Dass ich dann, weiß ich nicht, einen Prozess jetzt auslege auf die jetzige Zellchemie und dann in 5 bis 8 Jahren feststelle, jetzt sind es ganz andere Metalle, die ich da drin habe oder andere Stoffe, in die ich reingehe. Insofern braucht man da eine Abstimmung. Das ist aber schlussendlich noch nicht final entschieden. Also das ist auch ein Grund mit, warum man da noch so ein bisschen schwimmt, ne?
Und auch ein Grund mit, warum es sinnvoll ist, dass sie immer weiter an neuen Prozessen forschen im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Was ist denn neu? Was kommt da auf uns zu?
Also bei uns selber jetzt steht im Fokus Demontage, Vortrennprozesse, dann die Prozessführung, Produktionsplanung. Das sind so von meinem Lehrstuhl eigentlich so die Kernthemen. Ne? Mhm. Also wir gehen nicht tief in die Chemie rein, sondern kommen ja grundsätzlich aus der Produktion. Bei dem anderen, wenn ich jetzt wirklich in die Chemie eingehe, sind es eigentlich die Teile, die wir eben angesprochen haben. Ne? Mhm. Graphitauslaugen, Zementation von Kupfer, Aufreinigung, Eisen- und Aluminiumrückstände dann rausziehen, über Fällung, das Lithiumcarbonat und da in den einzelnen Prozessen, wie ich die kombiniere, in welcher Reihenfolge ich die mache, unter welchen Rahmenbedingungen, da gibt's noch eine ganze Menge, was man eben tun kann und auch experimentieren kann, in Anführungsstrichen, um da eine ideale Abfolge zu haben und in Summe möglichst viel halt rauszuholen.
Jetzt haben Sie von der RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit der FH Münster ein Recyclingzentrum aufgebaut. Um was geht's da?
Also der erste Schritt ist die Fraunhofer Research Factory Forschungsfabrik in Münster. Mhm. Der erste Schritt ist ja erstmal die Produktion von Zellen. Das ist das, was jetzt auch anläuft. Und als zweites in Ibbenbüren ist eben das Thema Recycling geplant. Da kommen genau die Themen, die Sie eben gesagt haben, zum Tragen. Wie kann ich schon von vornherein in dem Denken des Erstprozesses, sowohl Produkt- als auch prozessseitig, das Recycling mitdenken, ne, um möglichst hohe Recyclingquoten halt hinzubekommen. Wie kann ich aber auch, man hat ja eine ganze Menge Ausschuss in der Batteriezellproduktion, wie kann ich das direkt wieder zurückführen mit möglichst wenig Energieeinsatz oder diese Energie möglichst aus Erneuerbaren rauszuziehen. Das sind genau die Fragestellungen, um eben diesen ganzheitlichen Ansatz, den Sie auch eben eingefordert haben oder zumindest implizit eingefordert haben und der auch sinnvoll ist, den wirklich zu durchdenken und den in einem Gesamtkonzept zu bearbeiten. Das ist da die Idee.
Wir hatten vorhin mal schon die Wirtschaftlichkeit angesprochen. Ich meine, für Unternehmen ist es praktisch ja immer die Frage, wie teuer sind die Rohstoffe, die sie einsetzen? Könnte es auch dahin kommen, dass Unternehmen das Recycling gleich selber machen, weil sie dadurch am günstigsten an Rohstoffe kommen, gerade wenn man sich jetzt überlegt, dass Rohstoffe sehr teuer werden könnten, weil sie selten sind? Oder werden Batterien hauptsächlich aus sehr gut verfügbaren Rohstoffen hergestellt?
Gut, die Rohstoffe, gerade bei dem Wachstum, was wir vor uns haben, sind schon ein knappes Gut. Dass die einzelnen Firmen es jetzt wirklich alleine machen in dem Recyclingprozess, in dem kompletten, das glaube ich nicht, weil es nochmal komplett andere Kompetenzen sind, die normalerweise bei denen, die Batterien verbauen, nicht heimisch ist. Denkbar wäre das natürlich, aber dann bräuchte ich natürlich auch entsprechende Mengen. Also das glaube ich nicht, dass das stattfinden wird, sondern das wird in der Wertschöpfungskette schon noch getrennt sein und macht, ich nannte ja diese Skaleneffekte, auch Sinn, das schlussendlich voneinander zu trennen. Ne? Wir reden ja über Lithium, über Kobalt, über Nickel. Grundsätzlich interessant könnte aber sein, dass wir zum Beispiel auch in Regionen von Deutschland Lithiumstellen haben und das aus Grundwasser zum Beispiel rausfiltern können. Also da gibt es noch ganz interessante Dinge, die wirklich dann Deutschland zu einem Förderland sogar machen können. Ne? Also es sind salzhaltiges Thermenwasser, aus dem man für so die Forscher 400 Millionen Autobatterien bauen könnte. Ne? Also auch solche Sachen sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Und dann sieht das Spiel natürlich schon wieder ganz anders aus.
Vielleicht Interessehalber, wir haben gerade vor allem über Elektroautobatterien und noch am Rande Scooter und E-Fahrräder gesprochen. Wie sieht es bei den Batterien aus, die für Solaranlagen verwendet werden? Sind die da genauso betroffen und auch spielen die auch eine Rolle in der Modellierung?
Ja, grundsätzlich schon, wobei ich bei stationären Batterien ja den Vorteil in Anführungsstrichen habe, sie dürfen ruhig etwas schwerer und größer sein. Also ich habe nicht ganz die Restriktionen über Bauräume, wie ich das in einem Fahrzeug, in einer mobilen Anwendung schlussendlich habe. Mhm. Das heißt, da kann ich etwas einfacher bauen und auch andere Technologien, ne? Redox-Flow-Batterien oder teilweise auch noch die Bleibatterien schlussendlich nehmen. Aber grundsätzlich ist da auch ein Trend zu Lithium-Ionen-Batterien hin, das ist richtig. Und insofern sind es dann ähnliche Problemstellungen.
Sie haben vorhin mal gesagt, 75% wäre der aktuelle Stand der Wiederverwertung der Rohstoffe. Ich habe mich mal mit Mülltrennung beschäftigt und da ist eigentlich 75% schon ganz schön viel. Also ich glaube, die wären froh, wenn sie 75% recyceln könnten. Und dennoch gehen sie sicherlich davon aus, dass sich das steigert. Was ist so eine Hausnummer, bis wie viel man kommen kann?
Theoretisch kann man wahrscheinlich irgendwo auch die 90% knacken, aber das ist eher dann ein theoretischer Wert auch. Mhm. Ne?
90%. Das hat ja auch was damit zu tun, was so die zukünftigen Methoden, an denen Sie auch forschen oder vielleicht auch Prozesse an Vorteilen bringen gegenüber dem jetzigen. Was sehen Sie da in der Zukunft für das nächste große Ding an? Also wir haben jetzt gerade immer sehr linear gedacht. Gibt es vielleicht irgendwann mal was komplett out of the box, einen ganz anderen Ansatz oder irgendetwas, was so für Sie am Horizont aufkommt?
Ich glaube, da wird es eher in die Richtung gehen, dass ich Materialien nutze, die eben nicht selten sind. Ne? Also von Luftbatterien in Anführungsstrichen redet man ja. Das heißt, dass man da Dinge nutzt, die wie Sand am Meer in Anführungsstrichen vorhanden sind. Und da muss ich dann nochmal überlegen, muss ich die überhaupt recyceln oder gibt es davon so viel? Also ich glaube, da geht es weniger den Quantensprung in den Recyclingprozessen selber, sondern eher, welche Materialien verbaue ich oder verwende ich.
Die EU hat ja auch so eine Pflicht, dass man Ersatzteile besorgen kann, dass die Dinger leicht auseinanderzubauen sind. Jetzt im Elektronikbereich ist da auch noch was drin, dass Batterien so gebaut werden, dass man sie leichter trennen kann, dass man vielleicht gar nicht so viel schreddern muss.
Ja, das war der Punkt, den ich meinte mit Reparaturfreundlichkeit. Also was man durchaus ja schon überlegen kann, ist, dass man den ersten Lebenszyklus dadurch verlängert, dass man reparaturfreundliche Batterien baut. Das heißt, ich kann einzelne Elemente austauschen und halt den Großteil der Batterie im Sinne von Gewicht möglichst lange in dem ersten Lebenszyklus halt drin. Ne? Und ich denke, dass ich da schon einiges tun wird, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass das für viele Hörerinnen und Hörer jetzt ein sehr spannendes Gespräch war. Wenn weiterer Bedarf an Informationen besteht, vermutlich kann man auch auf Ihrer Webpräsenz dazu Informationen finden, oder?
Richtig, und uns dann auch, da sind auch die Ansprechpartner angegeben, da steht natürlich nicht alles drauf im Netz, aber die entsprechenden Ansprechpartner, und da kann man quasi beliebig tief bohren, ja.
Dann machen Sie mich jetzt neugierig auf die Webseite, unter der wir das dann finden können.
Das ist über die RWTH und dann der PEM-Lehrstuhl. Wenn Sie einfach googeln unter PEM, Paula Emil Marter, RWTH Aachen, dann werden Sie auf jeden Fall fündig. Das ist der einfachste Weg.
Super, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kampke.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Fragen da sind, gerne, wie gesagt. Und viel Gesundheit wünsche ich allen.
Ja, ich hoffe, dieses Gespräch hat Ihnen ebenso viel Freude gemacht wie mir und Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei bei unserem Podcast. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Detaillierte Informationen zu zukunftsfähigen Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien und innovativen Batterietechnologien finden Sie auf der EES Europe, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Infos gibt's online unter www.ees-europe.com.